Willkommen auf der Burg Susa. Wie ihr seht, befinden wir uns in einem reich geschmückten Palast. Draußen habt ihr die Burgmauer schon bestaunen dürfen. Also hier wohnt ein mächtiger König. Ahasveros heißt er, auf Griechisch nennt man ihn Xerxes, das ist derselbe. Manchmal nennt man ihn so und manchmal so, es ist der gleiche. Dieser König, der herrscht hier und es ist der mächtigste Herrscher seiner Zeit. Also der kann da die Weltpolitik bestimmen. Er dominiert hier. Und das spiegelt sich in dieser Geschichte drin an ganz, ganz vielen Orten. Es fängt ganz am Anfang an mit einem Ehestreit zwischen ihm und seiner Frau. Und das eskaliert so stark, dass er seine Frau verstößt und eine neue Frau sucht. Und so dieses Auswahlprozedere, wie er das genau macht, ist so aus heutiger Sicht doch einigermaßen fragwürdig. Er sammelt nämlich da einfach alle schönen jungen Frauen im Land ein und sucht sich dann eine von denen aus. Also so irgendwie das so die erste Beauty, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, Challenge, Miss Schweiz oder dann eben Miss Persien, die da gekürt wird, aber es gibt da dann nicht nur Ruhm und Ehre und einen Werbevertrag, sondern eben den Königstitel für die, die da gewinnt. Und die gewinnt, das ist ein ganz eine unscheinbare, vielleicht ein Underdog, ein Outsider, würde man auf Englisch sagen, jemand, auf den die Wettbücher nicht getippt hätten. Also wenn man auf Esther getippt hätte, wäre man reich geworden, wenn es so etwas wie Wetten in dieser Zeit schon gegeben hätte. Ich weiß es nicht. Kann sein. Und ob man auf so etwas Wetten abschließen durfte. Also heute ist das ja gang und gäbe, wenn im englischen Königshaus irgendwo ein Kind zur Welt kommt. Die Engländer, die wetten dann ja auf alles Mögliche, auf Geschlecht, auf Name, auf was weiß ich alles. Also das ist da ja sehr üblich. Damals, keine Ahnung. Aber es ist eine sehr spannende Geschichte, wie Esther da eben zur Königin wird und man ihr anmerkt, sie macht das nicht, weil sie diesen Königsposten so oder Königinnenposten unbedingt will, sondern sie hat Menschen in ihrem Umfeld, vor allem in ihrem Onkel Mordechai, der ihr immer wieder zur Seite steht und ihr Rat gibt und sagt, das, was jetzt passiert, das ist wichtig. Und ich glaube, Gott führt dich in dieser Geschichte drin. Das, was mit dir passiert, ist nicht zufällig. Du hast eine Rolle. Und dann wird sie tatsächlich Königin. Und wir wissen nicht, wie viele Jahre da vergehen. Auf jeden Fall kommt es dann zu einem zweiten großen Streit. Diesmal nicht mit dem König, sondern mit seinem Premierminister, dem Haman. Der bekommt nämlich Streit mit dem Onkel von Esther, weil der sich nicht vor ihm zu Boden werfen will. Sondern er sagt, ich werfe mich nur vor Gott zu Boden. Ich bete nur den einen lebendigen Gott an und sonst niemanden. Und da wird der Haman böse und sagt, was ist das für einer? Und der findet dann raus, der Haman findet dann heraus, Mordechai, das ist ein Jude. Und irgendwo merkt er da, irgendwo sind doch diese Juden alle irgendwie so. Und er fasst den Entschluss, das ganze jüdische Volk auszurotten. Also er geht da zum König und überredet den da, dass der König selbst einen Befehl herausgibt, dass an einem bestimmten Tag alle Juden im ganzen persischen Reich getötet werden. Und das an sich ist ja schon schlimm genug. Was das Ganze eben noch schlimmer macht, ist, dass es der König der Weltmacht ist. Also der hat Beziehungen überall hin. Und das ist dann eben nicht, ich sage jetzt mal nur, irgendwo ein kleiner Staat, irgendwo am Rand der Welt, wo es schon schlimm genug ist, wenn solche Genozide passieren, sondern es geht um ein Weltreich. Und hier kommt Esther wieder ins Spiel. Denn Mordechai, der erfährt von diesem Mordkomplott gegen das jüdische Volk und das hat uns Tabea vorgelesen, der geht dann zu Esther und sagt, du musst etwas machen. Du bist die Einzige, die nah genug am König ist, die hier das wieder irgendwie gerade biegen könnte. Und da drin fällt so dieser eine Satz, der mir in der Vorbereitung auf diesen Gottesdienst immer wieder auch so nachgegangen ist, und den ich doch sehr bemerkenswert finde. Auf der einen Seite sagt der Esther da, du musst nicht meinen, dass du verschont wirst, nur weil du im Königspalast drin bist. Du gehörst genauso zum jüdischen Volk und für dich gelten die gleichen Gesetze wie für alle anderen auch. Auch du wirst umkommen. Also versteck dich nicht hinter irgendeinem Titel. Das ist das eine, was ihr sagt. Das andere, was ich aber noch eigentlich stärker finde, ist, da in Esther 4, Vers 14, kann man sich merken, 4:14, da sagt er zu Esther, und wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Würde gekommen bist. Und wer weiß, ob du nicht genau wegen dem, was jetzt passiert, Königin geworden bist. Also, dass diese Königin irgendwie Einfluss hat auf die Politik, das war irgendwie klar. Aber dass sie eine ganz spezifische Rolle hat, das war bis dahin nicht klar. Und ich finde das darum so speziell, weil vielleicht für uns ist das wie normal. Wir gehen davon aus, dass Gott in der Geschichte handelt. Gott tut etwas in der Geschichte. Es gibt einen Anfang der Welt und es gibt ein Ende der Welt. Es gibt ganz viele Religionen, in denen ist das nicht so. Da geht man von Kreisläufen aus, oder? Die ganzen viele der östlichen Religionen, Buddhismus, Hinduismus, die gehen von einer Wiedergeburt aus. Die gehen davon aus, dass sich alles wiederholt. Es gibt eigentlich nichts Neues, sondern du lebst immer und immer und immer wieder die gleichen Zyklen. Und es gibt keinen Fortschritt und es gibt auch keinen Rückschritt. Es gibt in dem Sinn keinen Anfang und es gibt in dem Sinn auch nicht wirklich ein Ende. Also wenn ihr irgendwie einen Buddhisten fragt und sagt, wie ist die Welt entstanden, dann wird er, wenn er da, ich sage jetzt mal streng nach seinem Glauben antwortet, wird er sagen, diese Frage ist absolut egal. Ob und wie diese Welt entstanden ist, das interessiert eigentlich niemanden. Es ist etwas Besonderes, dass das Judentum und das Christentum, das aus dem Judentum hervorgegangen ist, davon ausgeht, dass es einen Bogen gibt, einen geschichtlichen Bogen, und dass in diesem Bogen drin ein Fortschritt geschieht, dass etwas weitergeht und dass Gott an bestimmten Stellen in dieser Geschichte eingreift und dass es nicht nur einfach wie Menschen sind, die irgendetwas machen. In vielen, auch antiken Religionen, gibt es so wie diesen Handel. Ja, wir Menschen, wir machen etwas für euch Götter und ihr Götter macht etwas für uns. Und dann leben wir friedlich da miteinander, aber am Schluss probieren wir einfach alle irgendwie zu überleben. Die Idee, dass es tatsächlich einen Fortschritt gibt von Generation zu Generation, ist etwas Typisches für das Judentum und alle Religionen, die irgendwo aus dem Judentum herauskommen. Also Islam auch dann, später. Der übernimmt diese Idee, dass es diesen Bogen gibt. Ist neu oder ist einzigartig in dieser Zeit drin. Und hier auch eben genau das, dieses Verständnis, das, was mit dir passiert, ist nicht einfach zufällig. Dass du Königin geworden bist, ist nicht einfach irgendwie, ja, hätte auch jemand anders sein können. Die Geschichte wiederholt sich ja unendlich, es ist eigentlich egal. Eigentlich ist es sinnlos, ob du jetzt da bist oder nicht da bist. Es spielt auch keine Rolle, wie du dich jetzt ganz genau entscheidest. Nein, es macht einen Unterschied. Es macht tatsächlich einen Unterschied, wie du dich entscheidest heute. Gott wird auf das reagieren und Gott wird mit dem und durch das handeln. Und ich finde das so eine ganz starke Einsicht aus dieser Geschichte von Esther, die wir heute manchmal so im Hinterkopf wie automatisch mitlaufen haben. Und manchmal ist es gut, sich bewusst zu werden, dass wir diese Dinge tatsächlich glauben, dass nicht alle Menschen das glauben. Dass nicht alle Menschen diese Sicht der Welt haben. Und wir haben nächste Woche eben diese Kinderwoche, wo wir diese Geschichte von Esther mit ganz, ganz vielen Kindern durchgehen werden. Und ganz viele von diesen Kindern, die kommen werden, die haben nicht diese christliche Sozialisierung. Die sind nicht mit diesem Glauben aufgewachsen. Die wissen das nicht. Die wissen nicht, dass es einen Gott gibt, der in der Geschichte handelt. Die wissen nicht, dass es einen Gott gibt, der mit jedem einzelnen Menschen etwas Gutes in dieser Welt tun will. Und dass man über jedem Leben sagen kann, vielleicht ist in deinem Leben genau das und das passiert, damit du heute in der Lage bist, diese eine Sache zu tun. Und das ist eben unterschiedlich. Also Persien gibt es nicht mehr, also jedenfalls nicht in dieser Form, so wie es damals da war. Also eine zweite Esther, eine zweite Königin von Persien in dieser Art wird es eben nicht mehr geben. Also diese Aufgabe, wie sie Esther hatte, die war einzigartig, die war einmalig. Aber so wie Esther einmalig war, so sitzen wir hier zusammen als Menschen, die eben alle irgendwo einzigartig sind. Und wir haben manchmal das Gefühl, ja, eben dann, eben eine Esther, natürlich, ich meine, die war Königin, oder? Also natürlich hatte die eine Bedeutung, natürlich konnte die etwas verändern in der Welt. Ja, aber du auch. Du hast auch einen Platz in dieser Welt. Und das, was du tust, hat auch einen Einfluss. Und ich glaube, auch in deinem Leben gibt es Momente, in denen vielleicht andere Leute dir sagen müssen, vielleicht ist das, was jetzt passiert, nicht Zufall. Vielleicht ist das, was jetzt passiert, Teil einer großen, dieser großen Weltgeschichte, die Gott schreibt. Teil von dem, was eben nicht nur Zufall ist. Ich glaube, es gibt auch Dinge, die sind egal, die sind zufällig. Welche Kleider du heute angezogen hast, wird in den allermeisten Fällen absolut egal sein. Das darfst du einfach selbst entscheiden und das verändert die Weltgeschichte in dem Sinn nicht. Aber es gibt Momente und Handlungen, die machen einen Unterschied. Und sei es nur, sage ich jetzt in Anführungszeichen, im Leben von einzelnen Menschen. Und das möchten wir heute, da möchten wir uns heute auch Zeit nehmen für das Gebet. Weil das ist das, als Esther erfährt und hört, was jetzt das Problem ist und was sie machen kann, da merkt sie, diese Aufgabe ist mir zu groß. Wie soll ich denn das tun? Oder? Natürlich bin ich Königin, aber ich bin da auch eben genau diesen Gesetzen unterworfen in der Welt dieses persischen Reiches. Und auch für mich gilt das, ich darf nicht einfach so in den Thronsaal hineinplatzen. Auch ich darf das nicht. Und wenn der König gerade einen schlechten Tag hat, wenn ich das tue und der sich aus irgendeinem Grund bedroht fühlt oder sich auf die Füße getreten fühlt oder sonst irgendwo etwas, dann heißt das im schlimmsten Fall, dass ich sterbe. Und hier haben wir eben nicht einfach irgendjemanden, sondern wir haben den Herrscher der Welt. Es gibt niemanden, der sich dann hinstellt und sagt, aber das ist ungerecht. Das darfst du nicht tun. Der Mann kann tun, was er will. Und wenn er sagt, diese Königin, für die habe ich keine Verwendung mehr, die widersetzt sich meinem Willen, dann bringe ich die um. Das ist nicht so weit weg. Das ist nämlich der Anfang der Esther-Geschichte. Esther wird erst Königin, weil ihre Vorgängerin entthront worden ist, weil sie sich einem Befehl des Königs widersetzt hat. Sie hat nicht das gemacht, was der König gesagt hat, und das hat sie ihren Posten und vielleicht sogar ihr Leben gekostet. Und hier kommt Esther und weiß genau, was mit ihrer Vorgängerin passiert ist und überlegt sich das zweimal, ob sie das wirklich tun will. Und sie kommt dann zu dieser wunderbaren und sehr, sehr starken Aussage, und ich glaube, von dem brauchen wir auch noch ein bisschen mehr in unserer Welt drin, dass sie sagt, betet und fastet mit mir. Ich brauche diese Unterstützung. Und da kommt das ganze Volk wieder ins Spiel. Sie sagt nicht einfach, ich bin die eine Auserwählte in dieser Geschichte, sondern wir alle stehen in dieser Geschichte drin und ich kann es nicht alleine tun. Ich brauche eure Unterstützung. Und dann werde ich gehen, und dann sagt sie, und wenn ich umkomme, dann komme ich um. Also ich tue alles, was in meiner Macht steht. Ich hämme an die Tore des Himmels, weil das sind die eigentlich wichtigen. Die Tore des Königs, ja, der lenkt irgendwie die Weltpolitik, aber das eigentlich Wichtige ist, dass ich den König des Himmels auf meiner Seite habe, Gott selbst. Und den will sie bestürmen, als allererstes. Und den will sie um Hilfe bitten. Und da braucht sie Unterstützung, und wo sie weiß, okay, jetzt habe ich das gemacht, was ich irgendwie tun kann, dann gehe ich auch. Und wenn das nicht gereicht hat, nach menschlichem Ermessen, dann werde ich sterben. Und ich bin bereit dazu. Weil ich glaube, dass mein Leben in dieser Welt einen Unterschied macht und ich eine Möglichkeit habe, hier in das Geschehen der Welt einzugreifen. Nicht einfach, weil ich so gut bin, sondern weil ich einen Gott habe, der das tut. Der in der Geschichte wirksam ist, der etwas tut. Und das wollen wir heute tun. Wir wollen gemeinsam beten für diese nächste Woche. Für all das, was geschieht in dieser nächsten Woche. Die ganz großen Dinge oder so. Also wir werden euch dann auch immer wieder sagen, ja, heute waren so und so viele Kinder da, heute waren so und so viele Kinder da und so. Und wir werden hoffentlich sagen, wow, super, wir brauchen noch mehr Leute, weil so viele Leute gekommen sind oder so. Das ist so unsere Hoffnung. Es wird aber auch ganz, ganz viele kleine Begegnungen geben, von denen wir keine Ahnung haben. Es wird Begegnungen geben von Kindern, die hierher kommen, die vorher noch nie irgendetwas von diesem Schöpfer der Welt, von diesem guten Gott, der in der Geschichte handelt, gehört haben und die eine Begegnung haben mit diesem Gott. Und die fasziniert sein werden. Und die sagen, wow, dieser Gott, mit dem möchte ich, von dem möchte ich mehr wissen. Wenn der mit Esther das tun kann, dann kann er vielleicht auch mit mir. Und vielleicht, das ist meine Hoffnung, werden Leben verändert, nachhaltig. Dass Menschen irgendwann zurückschauen werden und sagen, damals 2025, da war ich hier in diesem Raum drin und da hat sich etwas verändert für mein ganzes Leben. Und ich wäre heute nicht die Person, die ich heute wäre, wenn es diese eine Woche nicht gegeben hätte. Diese Hoffnung habe ich für diese Kinderwoche. Und zwar für alle Beteiligten, nicht nur für die Kinder, auch für die Leiter. Das vergessen wir manchmal. Manchmal tut Gott auch mit uns Leitern dann etwas in dieser Zeit, wo wir es vielleicht gar nicht erwarten. Jetzt vielleicht so einfach, vielen ist das, die wissen das so im Hinterkopf, aber einfach mal, dass wir es sehen. Alle Leute, die irgendwo irgendetwas nächste Woche zur Kivo beitragen, irgendetwas, also mal Znüni bereitstellen oder irgendwo jetzt im Vorfeld mal beim Basteln geholfen haben oder die ganze Woche da sind, ganz egal, ob groß oder klein, alle, die irgendwo etwas beitragen zu dieser nächsten Woche, steht doch mal auf. Also ihr seht, das ist ein Riesending, was wir diese Woche machen. Und ihr dürft euch gerne wieder setzen. Und das sind bei weitem auch nicht alle, die nächste Woche im Einsatz sind. Ganz viele Leute von denen, die sind heute gar nicht da. Viele Leute kommen extra für diese Woche hierher. Wir haben Leute, die an dieser Kinderwoche mitarbeiten, die das ganze Jahr nie hier irgendetwas mit der Gemeinde zu tun haben, aber die sagen, diese Woche, die ist so gut. Die ist so gut. Ich investiere eine Woche Ferien, weil ich hier dabei sein will. Nicht, weil ich selbst irgendwie mich zurücklehnen will und konsumieren will, sondern ich sehe, das ist wertvoll, was hier geschieht. Und ich will, dass das möglich ist, darum investiere ich mich. Und das finde ich faszinierend. Wir haben kein anderes Projekt in unserer Gemeinde, das von so vielen Menschen getragen wird und wo so viele Leute auch von außen in irgendeiner Form beteiligt sind. Und so in diesem Sinn möchte ich gerne jetzt eine Gebetszeit machen. Wir haben nachher werden wir eine Liste sehen mit Gebetsanliegen. Sucht euch da einfach etwas aus. Also lest nicht alles durch, weil sonst je nachdem seid ihr nur mit Lesen beschäftigt und kommt gar nicht zu beten. Ich glaube, das Beten ist das Wichtige. Gott wird es hören. Weil Beten ist so umkämpft. Ich habe es heute Morgen wieder gemerkt, oder? Ich wollte eigentlich noch schnell den Gottesdienstablauf ausdrucken für heute Morgen und dann gemerkt, der Drucker funktioniert nicht, oder? Und dann einfach zu sagen, okay, ich nehme unseren Reservedrucker und dann sehen unsere Blätter halt eben so ein bisschen gestreift aus, weil der eben schon alt ist. Und mich dann nicht damit irgendwie zu lange aufhalten, damit ich das Gebet vor dem Gottesdienst nicht verpasse. Wir haben ein bisschen verspätet angefangen, wegen dem. Vielleicht kleine Werbung, wir haben immer vor dem Gottesdienst eine Gebetszeit, die ist offen für alles, dürfen alle kommen, wo wir beten für diesen Gottesdienst, für das, was in diesem Gottesdienst passiert, jeden Sonntag. Immer 20 vor 10 treffen wir uns im Gebetsraum, dürft ihr gerne dazukommen. Aber da habe ich gemerkt, Gebet ist umstritten. Gebet passt nicht einfach so in den Alltag hinein, oder? Es gibt immer irgendeinen Drucker, der gerade nicht funktioniert und der mir die Gebetszeit irgendwo zerstören könnte. Aber dann zu sagen, nein, ich lasse mich nicht von dem bestimmen, oder vielleicht nur ein bisschen, und ich nehme jetzt diese Zeit fürs Gebet, weil es das ist, was den Unterschied macht. Oder das ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte in diesem Abschnitt von Esther, dass Esther sagt, ich gehe, aber wir brauchen 3 Tage Fasten und Gebet. 3 Tage. Das ist eigentlich noch krass, wie viel Zeit die sich nehmen. Wir nehmen uns jetzt hier vielleicht 15 Minuten oder so. Hoffentlich nachher im Alltag auch noch ein bisschen, um für diese Zeit zu beten. Aber hier, dass wir uns diese Zeit nehmen, um für die Kinderwoche zu beten. Du kannst gerne die Liste mal einblenden. Und du hast jetzt vielleicht auch gesehen, wer alles so neben dir links, rechts aufgestanden ist. Du musst auch nicht einfach das für das beten, was da steht, sondern ich glaube, das, was noch viel schöner oder in meiner Sicht schöner ist, wenn du vielleicht da jemanden von denen antippst und sagst, was machst du denn nächste Woche? Darf ich für dich beten? Darf ich dich segnen für diese Aufgabe? Und denke dann nicht, ich mache ja nur. Ich sitze da ja nur am Check-in und heiße die Kinder willkommen und trage dann deren Namen in eine Liste ein oder so. Nein, vielleicht bist du heute oder dann nächste Woche genau wegen dieser Zeit an diesem Ort und gibst deinen Beitrag, dass etwas Größeres geschehen kann. Also wir nehmen uns diese Zeit des Gebets, ihr könnt für diese Dinge beten, ihr könnt füreinander beten. Betet auch nicht alleine, sondern betet da miteinander. Nehmt euch da irgendwie zu zweit, zu dritt, nehmt euch diese Zeit. Ich komme dann wieder nach vorne, um diese Zeit dann abzuschließen. Guter Gott, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der hört, der sich interessiert für das, was bei uns hier in dieser Welt geschieht und der mitwirkt, der die Dinge an ein gutes Ende führen wird. Und ich danke dir für die Möglichkeiten, die wir haben, um uns zu beteiligen an deinem guten Plan, an deinem guten Willen für diese Welt. Und wir bitten dich um deinen Segen, dass wir in dieser Woche diesen guten Spuren, die du hast oder die du gelegt hast für diese Welt, dass wir denen folgen dürfen und dass wir hier einen Unterschied machen dürfen. Hier in unserem Dorf in Pfäffikon für die Menschen, die hier wohnen und rundherum. Danke, dass du dabei bist und ich bin gespannt zu hören und zu sehen, was du nächste Woche alles mit uns tun willst. Amen. Ich möchte euch das Ende der Geschichte nicht vorenthalten, die meisten werden es kennen, aber es kommt gut heraus. Also Esther geht zum König und dieser König, der ist am Ende dann schockiert eigentlich über das, was er da selbst befohlen hat, dass nämlich die Juden umgebracht werden. Und er gibt dann den Juden das Recht, sich zu verteidigen an diesem Tag und so ist es dann eigentlich ein Freudenfest für die Juden, weil sie überleben diese Zeit und sie feiern dieses Fest bis heute. Purim ist das Fest, an dem das jedes Jahr begangen wird, wo man sich diese Geschichte wieder erzählt, wo man hört von dem Gott, der handelt in dieser Geschichte und der mit uns zusammen einen Unterschied macht. Ich finde das eine sehr, sehr starke Geschichte, auch eine herausfordernde Geschichte. Gerade so diese Esther zu sehen und zu sagen, die blickt wirklich dem Tod ins Auge. Und ich muss das nicht. Musste ich noch nie wegen meinem Glauben in Todesgefahr sein. Und trotzdem dazu sagen, ich gehe, egal was die Konsequenzen sind. Und das wünsche ich mir ein bisschen auch so für die nächste Woche. Vielleicht hast du mal irgendwo ein Gespräch mit irgendwelchen Eltern oder einem Kind oder sonst irgendwo, jetzt in der Kinderwoche oder auch sonst, die jetzt nicht die ganze Zeit da sind, wo du sagst, ich habe irgendwie den Eindruck, ich sollte da was sagen. Ich wünsche dir, dass dir Esther so im Hinterkopf rumspukt. In den nächsten Tagen, dass dann, wenn du merkst, oh, das kostet mich jetzt etwas, das auszusprechen, diesen Eindruck auszusprechen, da vielleicht so eine gesunde Haltung von, wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt zu entwickeln. Weil es ist ja dann manchmal so ein kleiner Tod, so ein kleiner sozialer Tod, wo man merkt, ich könnte mich jetzt unglaublich blamieren, wenn ich etwas sage. Und das zu wagen und zu sagen, okay, wenn ich mich blamiere, dann blamiere ich mich. Aber ich glaube, hier hat Gott etwas mit mir vor und darum gehe ich diese Schritte. Das wünsche ich euch und ich bin, wie gesagt, gespannt auf alle Geschichten, die ich selbst miterleben werde und die ich von euch hören werde, so aus den nächsten Tagen. Wir werden jetzt einsteigen in eine Zeit des Lobpreises und des Abendmahls. Wir starten mit einem sehr, sehr schönen Lied, das genau, glaube ich, das gut zusammenfasst. Man kann nur diese Haltung von, wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt einnehmen, wenn man weiß, dass es da einen Gott gibt, der alles in der Hand hat und der am Schluss den Sieg hat. Und vielleicht erlebe ich den mit und vielleicht aber auch nicht. Aber das spielt keine Rolle, weil ich weiß, dass dieser Gott den Sieg haben wird am Ende.